Eine Ein-Mann-Show war das 3:0 von Tony Woodcock. Am eigenen Strafraum zog er los und erzielte sein zweites Tor.
Erster FC Köln, der Podcast.
Und Woodcock, das 2:0. Woodcock nicht im Abseits.
Tag und hallo. Zurück beim ersten FC Köln, der offizielle Podcast. Mein Name ist Nicolas Verhoeven. Wir sind schon bei Folge 15 und heute wird's international mit meinem Gast, der damals ein absoluter Sensationstransfer war und dann als Engländer hier zur FC-Ikone geworden ist. Straight from the UK to our guys Bockheim. Tony Woodcock ist zu Gast. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Hi.
Danke, dass ich hier bin. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Schön, dass du da bist, wollte ich zuerst sagen. Ich wusste aber nicht, wie gut dein Kölsch noch ist. Du bist mal wieder für ein paar Tage hier zu Besuch. In Köln bist du ja öfter mal da. Und jetzt warten drüben ein paar Jungs von dir auf der Terrasse des Geisbockheims und trinken ein paar Kölsch. Bist du neidisch?
Nein, ich bin froh, dass ich aber ein paar Stunden weg von dir her, für einen Moment, ja. Wir sind heute angekommen, die waren Ende letztes Jahr in London, in Hampstead. Das hat die sehr gut gefallen, denn die haben sofort gesagt, wir würden gerne nach Köln kommen, zum Spiel gehen und ein bisschen umgucken in die Stadt. Kannst du das organisieren? Das war schon für einige Monate, das habe ich gemacht und das ist, wo wir sind heute. Ja, die sind heute angekommen von Manchester, komischerweise. Ich habe eingeflogen von London. Die sind alle in dem Brauhaus in Königsdorf und die haben schon ein paar gehabt. Jetzt sind oben auf dem Geisbockheim. Die trinken noch weiter Kölsch und die diskutieren über Fußball und alles anderes. Und morgen Nachmittag, die werden im Stadion sein und die werden hoffentlich das FC-Lied singen, weil ich habe das vorher zu die alle geschickt und gesagt, die müssen Deutsch lernen, diesem Lied zu singen, ja, bevor das Spiel anfängt.
Kann ich davon ausgehen, dass ihr das heute Abend vielleicht noch gemeinsam probt in einem der kölschen Brauhäuser?
Ich glaube, dass das sind gute Chancen, ja. Die müssen noch ein bisschen Probe machen, das weiß ich auch schon, ja. Und, ich glaube schon. Ich glaube, die sind morgen bereit, ja.
Top, dann lass uns direkt starten. Hier im Podcast wollen wir gar nicht lang schwade, sondern direkt mit der ersten Rubrik beginnen.
Die Startelf.
Das Starting 11 sind 11 schnelle Entweder-Oder-Fragen, wo du dich für Option A oder Option B entscheiden musst. Regeln sind klar. Frage 1, Anthony oder Stewart?
Anthony, A.
Tony oder Woody?
Tony.
Britischer Humor oder kölscher Frohsinn?
Beides.
Also ausnahmsweise gelten.
Danke.
Pint of Ale oder frisch gezapfte Kölschstange?
Kölsch.
Currywurst Pommes oder Fish and Chips?
Fish and Chips.
Podcasts hören oder Podcasts machen?
Podcasts machen.
Nottingham Forest oder Arsenal London?
Auch sehr, sehr schwer. Ich wohne in London. Ich bin nicht weit von dem Emirates Stadium, aber bin ich ein paar Mal in Nottingham. Aber ich muss mal sagen, wenn du auf einmal bei Arsenal bist, bist du immer bei Arsenal, ja? So, ich würde sagen Arsenal.
Once a Gooner, always a Gooner.
Genau, das ist sehr gut. Once a Gooner, always a Gooner, ja.
Und einmal ein Geisbock, immer ein Geisbock.
Genau.
City Ground oder Müngersdorfer Stadion?
Müngersdorfer Stadion.
Trainerduell, Brian Clough oder Hannes Weisweiler?
Meine Güte, das sind alle schwere Fragen. Sind beide Top-Trainer, ja? Ich kann nur sagen, ja, ich habe alles gewonnen unter Brian Clough mit Hannes Weisweiler. Er war nicht so lange bei SFC Köln, wenn ich dabei war. Er wollte mich nach New York Cosmos nehmen als junger Spieler. Das habe ich gesagt, ich kann das nicht machen, weil ich würde gerne für England spielen, in einer Weltmeisterschaft spielen. So habe ich nicht gewechselt. Ich muss sagen, Brian Clough, leider. Es tut mir leid, Hannes.
Dieter Müller oder Klaus Allofs? Auch schwer.
Oh, ich war gerade bei Dieter Müller, sein Geburtstag, ist ein sehr guter Freund. Und auch Klaus Fischer, auch ein guter Freund. Ja. Ich sage immer, beide Top-Stürme. Und ich habe mit vielen großen Stürmen gespielt. Aber sage ich jedes Mal, dass Dieter Müller, der war etwas anderes. Ja. Der war einer, das war ein sehr gutes Fußballspieler. Aber wenn er kein Tor gemacht, der war wirklich, du konntest nicht mit ihm ausgehen, ja. Er war traurig, der hat gemeckert die ganze Abend, ja. Und manchmal, man hat nicht gut gespielt, aber nur einen Ball über die Linie gedrückt, er war super glücklich. Das war ein Torjäger, das unglaublich war. Und meine erste Zeit in Köln, da hat immer gesagt, Toni, ich muss wieder Tore machen, ja. Du musst über links gehen, vorbei auf ein Spiel, auf zweite, bring den Ball in die Mitte, ich bin dabei, Batsch, Tor. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Dieter ging über rechts, er geht vorbei, ein Spiel, zwei Spiele, ich bin in der Mitte, ich warte für den Ball. Was macht der Dieter? Er schießt auf Tor. Das war eigentlich ganz gut, weil ich habe 4 Jahre bei Arsenal gespielt und obwohl ich bin kein Torjäger, ich habe Tore geschossen. Ich war der Torschützenkönig für 4 Jahre bei Arsenal. Das habe ich von Dieter Müller gelernt.
Bist du denn lieber über die Außen gekommen? War das dann so, du eher Flügel und Dieter Müller dann die klassische 9 vorne drin?
Nein, wir haben beide vorne gespielt. Und ich habe einen natürlichen Linksfußler, Dieter war rechts. Das heißt nicht, dass wir haben nur links und rechts geblieben, ja. Wir haben überall gelaufen, ja, ein bisschen das alles reingemischt, ja, ganz vorne, ja.
Du hast gerade schon erwähnt, du wohnst mittlerweile in London, ungefähr so 180 Kilometer, 120 Meilen nördlich von deinem Geburtsort. Das ist Eastwood, direkt bei Nottingham. Dort sind im Prinzip deine ersten fußballerischen Schritte erfolgt, aber recht spät, wie ich gelesen habe. Mit 12 Jahren erst mit dem Fußball angefangen.
Ja, das ist eine Geschichte, ja. Das ist, weiß ich, haben wir Zeit heute über das zu reden. Aber ja, das war klar. Ich war ungefähr 12 Jahre alt. Ich habe nie einen Ball gekickt. Und meine Schwester, ihr Freund, ihr Mann, hat mir ein paar Fußballsocken gekauft. Die Socken habe ich die angezogen und das war ganz normal. Das so, ich habe die Fußballsocken an, jetzt gehe ich draußen und spiele ich Fußball. Und das war alles. Dann habe ich für die Schulmannschaft gespielt, dann für die Local Jugend gespielt und das war alles. Aber nur für uns jetzt, das über die letzten paar Monate in England, wir haben gesucht mein biological father. Das, wir haben das ausgefunden, das kommt aus Polen. Na, früher jeder hat gefragt, ja, von wo kommt deine Fähigkeit, Fußball zu spielen? Und ich habe immer gesagt, das weiß ich nicht, weil in die ganze Familie, die waren keine. Aber jetzt, wir haben die Nachrichten ausgekommen, es wird jetzt mehr und mehr kommen. Es kann sein, dass das kommt von einer Familie, mein biological father, ich habe ihn natürlich nicht kennengelernt, aber wir kriegen jetzt Informationen aus, dass er war geboren in Polen und ist sehr interessant, ja.
Sehr spannend. Dann werden wir herausfinden, wo das fußballerische Talent herkam. Denn obwohl du erst mit 12 Jahren angefangen hast, bist du relativ kometenhaft dann durchgestartet. Nottingham Forest hat dich dann gescoutet und für die Jugendmannschaft verpflichtet. Und dann bist du später da auch zum Profi geworden, im Prinzip in deinem Heimatverein. Später seid ihr auch noch mit dir zusammen, Ende der 70er, zu einem der Top-Vereine, nicht nur in England, sondern weltweit geworden. Ist das ein Traum, der da in Erfüllung geht bei diesem Debüt? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ich glaube, dass wenn du willst Fußball spielen, wie viele andere Junge, ja? Das ist Step by Step, ja? Du unterschreibst bei einem Profiverein. Früher, das war Apprentice Professional. Das war wie ein junges Profi. So, du bist dann, und in diesem Zeit musst du alle Jobs machen im Stadion. Du musst die Kabine sauber machen. Du musst das Tribüne sauber machen. Du musst die Schuhe putzen und so weiter und so weiter. Und dann kämpfst du für ein richtiges Profivertrag. Und dann, wenn du einen Profivertrag hast, dann du spielst in die zweite Mannschaft und du versuchst, in die erste Mannschaft zu kommen. Kommst in die erste Mannschaft, dann du versuchst, das drin zu bleiben und dann vielleicht international zu spielen. Ist es ständig ein Kampf, dein Trikot zu behalten, weil jeder weiß, dass es gibt eine Menge von Leuten, die möchten das haben. So ist nicht ein Punkt, wo man sagt, ich bin jetzt da, ich habe das gemacht, jetzt ist alles ganz gut. Das ist immer ein Kampf, ja. Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr.
Ja, gut, diesen Kampf hast du aber dann häufig gewonnen. Du bist mit Nottingham dann, das ist wirklich erstaunlich. Wir wollen natürlich gleich ausführlicher über deine FC-Zeit sprechen, aber das möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass du mit Nottingham Forest dann aufgestiegen bist und als Aufsteiger seid ihr englischer Meister geworden.
Ja, unglaublich. Das ist ein Fairy Tale von einer Fußballgeschichte. Es gibt einen Film draußen, das war gemacht in 2015, das heißt I Believe in Miracles. Das erklärt diese ganze Geschichte vom früher. Es ist wirklich unglaublich. Wir haben eine Gruppe von Jungs gehabt. Wir haben Glück gehabt, einfach aufzusteigen. Wir waren auf einem Flugzeug nach Mallorca. Wir haben unsere Spiele gemacht. Und da war noch ein Spiel. Ich glaube, das war Bolton Wanderers gegen Wolverhampton Wanderers. Und wenn das unentschieden wäre hier, dann steigen wir auf. Und das war unentschieden. Und wir haben gelandet in Palma. Und der Kapitän an dem Flugzeug sagt, ich möchte jetzt nur den Nachrichten geben, dass das war unentschieden 1-1. Das heißt, Nottingham Forest, dass alle Jungs sind an Bord. Die sind aufgestiegen zu die ganz große Liga. Ja? So kann man vorstellen. Du bist mit deinen Kumpels, du landest in Mallorca. Du bist gerade aufgestiegen in die genannte erste Division dann. Mhm. Und du bist eine Woche auf Mallorca. Ja? Das war ziemlich schön mit deinen Kumpels und du hast diesen Erfolg, kannst du das mitleben. Ja? So das war toll, aber das war nur der Anfang.
Das war nur der Anfang. Im nächsten Jahr seid ihr auch nochmal Vizemeister geworden und Europapokalsieger. Also die heutige Champions League habt ihr dann gewonnen und im Jahr darauf verteidigt. Da warst du dann schon weg, aber diese Fairy Tale, wie kannst du dir das in wenigen Worten erklären, dass ihr vom Zweitligisten zur mächtigsten Mannschaft in Europa geworden seid?
Ja, kann man nicht. Nur gute Spiele, gutes Management, ja. Das war ein Moment, wo alles kommt zusammen. Wir sind aufgestiegen von der zweiten Liga. Wir waren sofort Meister. Wir dann gehen in den sogenannten Champions League, European Cup, wo das früher war, das war nur Meister, konnte mitspielen. Und das waren nur zwei Spiele. Und wenn du hast diesem Ergebnis über zwei Spiele gemacht und du hast verloren, du bist weg, du bist aus. Das hat nichts zu tun mit Fernsehen. Wo wenn du kannst verlieren in der Champions League und du kannst trotzdem das gewinnen. So, wir waren Meister, aber was war ganz komisch, war die allererste Spiel, war, wir haben alle da gesessen und gesagt, oh, vielleicht wir fliegen nach Spanien, wir fliegen nach Italien, das wird ganz schön, das wird toll. Und was passiert? Wir spielen gegen Liverpool. Liverpool war jetzt schon Europameister, wir sind englischer Meister. Der schwerste Gegner aller Zeiten, in die allererste Runde, ja? Es gibt in dem Film, der Flugzeug fliegt weg von Nottingham und dann auf einmal wir hören, dass wir spielen gegen Liverpool, das fliegt rückwärts zurück auf der Landebahn, ja, und sagt nein. So, das war ganz schwer. Aber wir haben 2-0 gewonnen gegen Liverpool und das war ein Zeichen, dass wenn du kannst gewinnen gegen Liverpool, dann vielleicht du kannst das ganze Turnier gewinnen. Und das war einfach so, ja.
Und interessant wird's jetzt für uns nämlich im Halbfinale. Hartgesottene FC-Fans werden sich daran erinnern, dass der erste FC Köln auf Nottingham Forest im Europapokal im Halbfinale aufeinander getroffen ist. Und das kann man sich heute vielleicht nicht mehr so vorstellen, aber das war damals ein absolutes Spitzenduell. Der deutsche Meister gegen den englischen Meister. Und auch das Hinspiel bei euch im City Ground Nottingham war ja eine Achterbahn der Gefühle. Wie hast du das Spiel in Erinnerung? Was sind deine?
Ja, aber zuerst, die Leute, ich weiß, auch in Köln und in Nottingham, die sprechen über das Spiel immer noch heute. Weißt du, ich kann zurück nach Köln kommen und jeder irgendwann sagt, ja, ich war da im Stadion, ich habe das Spiel gesehen, ja. Ja, vor dem Spiel, unser Management, Brian Clough und Peter Taylor, die waren immer sehr positiv, ja. Und die haben gesagt, ja, ist FC Köln, keine Schnelligkeit. Wir haben ein Tor, der kann den Ball nicht fangen. Ja, wir spielen auf eine Acke hier heute Abend, ja. Wir sind okay hier, ja. So, wir haben das angefangen und wir haben dann eine Verletzung auf der linken Seite gehabt. Und das hat uns ein bisschen durcheinander gebracht. Und dann auf einmal ist es 1-0 für FC. Ich glaube, das war Roger Van Gogh. Und dann auf einmal wieder, die kommen durch die ganze Schlamm auf dem Platz. Das hat die überhaupt nicht gestört, ja. Und dann Ball gespielt über Dieter Müller, er macht das 2-0. Und ich habe gedacht, meine Güte, was ist hier los? Vielleicht wir sind nicht so gut, wie wir glauben. Aber dann ist es ein bisschen ruhig. Und dann, ich glaube, der Roger wieder hat eine Chance gehabt und das geht knapp vorbei. Und der Pfosten, wenn das reingeht, das wird schon 3-0. Ich glaube, dann wir sind weg. Aber ein bisschen Ruhe im Spiel kam und dann wir haben eine andere oder die andere Chance gehabt. Und dann Gary Bertels hat 2-1 gemacht und wir sind wieder im Spiel. Und dann zweite Halbzeit 2-2 und dann sogar wir machen 3-2. John Robertson, Flugkopfball. Nie gehört, nie gesehen, ja. Fliegt durch die ganze Schlamm, ja. Ich glaube, es gibt ein Bild, wo wir jubeln zusammen und wir sind beide voll mit Schlamm über uns, ja. Und, ja, diese Geschichte auch, ja, weil John hat seine, ich glaube, sein Bruder verloren die Woche, ja? Ein Kind von seinem Bruder in einem Autounfall. So, es war nicht sicher, dass er spielt. Und John hat gesagt, nein, ich spiele mit. Mein Bruder wird das haben wollen, dass ich spiele in diesem Spiel. Und er mag diesen Flugkopfball, ja? Und wir haben uns zurückgekämpft, wir 3-2 für uns, und was passiert? Ocodero, mein alter Freund Oco, er kommt rein als Ersatzspieler und schießt das 3-3. Peter Schulten im Tor, der hat gedacht, dass der Ball springt hoch, der Ball springt nicht hoch, er geht mit seinen Händen hoch, der Ball geht unter seine Hände. Ich werde nie vergessen die Schlagzeilen den nächsten Tag. Japanese Sub sinks Forest. Ja. Und Brian Clough hat dann ein Interview gemacht, weil wir waren alle enttäuscht, ja. Und er sagt zu uns, bevor er dieses Interview gemacht, das ist noch nicht vorbei. Und dann er geht am Fernsehen und guckt die Kamera voll dran und durch die Kamera eigentlich, ja. Und gesagt, wer glaubt, dass wir sind aus diesem Pokal, die müssen nochmal denken. Und dann hat wirklich geguckt und nichts anderes gesagt, ja. Und das war das. Und dann kommen wir nach Köln, wenn ich weiter reden darf.
Gerne,
ja.
Das Rückspiel wäre die nächste Frage gewesen.
Ja, wir kommen nach Köln und wir haben ein Queen's Hotel in Lindenthal gewohnt, ja. Und der Clough, er sagt, ja, wir brauchen nicht zu trainieren, wir brauchen nicht zum Stadion zu gehen. Du kennst das Stadion, es ist ein großes Stadion, 60.000, es wird voll, grüner Rasen, 2 Tore. Wir wissen, wie das ist, ja. So, wir sind in Queen's Hotel. Wir gehen nur spazieren in den Park, ja. Wir trainieren nicht. Wir gehen nur spazieren in den Park, ja. Und dann abends, er sagt, komm, wir spielen Karten, wir trinken ein paar Gläser Wein, 2-3 Kölsch. Es war alles ganz normal für uns. Und dann er sagt, ey, weißt du, wir gehen zum Stadion. Das wird schwer, erst Halbzeit. Wenn wir ein Tor machen können, wir werden ein Tor machen. Aber wenn nicht, dann 0-0 Halbzeit ist gut für uns. Er sagt, 2. Halbzeit, wir werden ein bisschen Druck machen, wir werden 1-0 schießen. Dann schließen wir ab. Endpfiff, dann wir fahren zurück nach Nottingham. Und das hat alles passiert.
Genau so ist es gekommen.
Gesagt, ja. Aber was interessant ist, denn ein paar Monate später, ich wechsle nach Köln und ich habe in dem Queen's Hotel gewohnt. Für eine kurze Zeit. Und ich habe den Manager kennengelernt und die ganzen Leute, die arbeiten in dem Hotel. Und die haben alle gesagt, meine Güte, wir konnten das nicht glauben. 3-3 in Nottingham. Nottingham Forest kommt in unser Hotel. Die trainieren nicht. Die gehen nur spazieren. Die trinken ein paar Kölsch, ein paar Gläser Wein. Die spielen Karten abends. Die gehen nicht im Stadion. Wir setzen unser ganzes Monatsgeld auf erst FC Köln. Und alle, die haben gesagt, unser Geld geht auf FC. Und ich muss auch sagen, FC, ich weiß nicht, war das FC oder eine andere Firma, die haben gesagt, die haben Werbung gemacht für Kartenverkauf in München, für das Endspiel. Wir haben das gesehen. Und wir haben gesagt, okay,
genau, das Endspiel war dann in München damals, yeah, der FC offensichtlich schon geplant hat zu spielen.
Genau, die haben alle gedacht, wir sind schon da nach 3-3. Aber das für uns, das war, ja, wir haben gesagt, okay, wir zeigen, was wir drauf haben. Wir haben das Spiel 1-0 gewonnen. Ja, wir haben gut gespielt, immer noch zu 0 gespielt hinten. Wir haben das nötige Tor gemacht, wir sind in Endspiel. Ja.
War das denn das erste Mal, dass du da den ersten FC Köln wahrgenommen hast oder war das schon eine Nummer in England? Kannte man den FC?
Ja, von FC, wir kennen FC, aber die haben das Double gewonnen, ja?
Im Jahr davor, ne?
Ja, davor so. Das ist FC Köln, ja. Jeder hat gesprochen von dem Champions League, nicht über Nottingham Forest. Das war entweder Liverpool oder Real Madrid oder erst FC Köln. Weißt du, die kleine Mannschaft, das kommt von der zweiten Liga und jetzt sind Meister. Och, das wird eine Nummer zu groß für die. Ja? Wir haben nicht mitgerechnet, dass wir haben eins sehr gute Einzelspiele und zweitens ein Zusammenhalt. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr gut, ja.
Das waren sicherlich die Kartenspielrunden und die Kölsch, die dann zusammenschweißen. Mhm. Und trotzdem, also was heißt trotzdem, gerade weil du so performt hast in den beiden Spielen, wollte der FC dich scheinbar unbedingt haben. Also es heißt wohl, Hennes Weisweiler hätte gesagt, den will ich unbedingt, koste es, was es wolle. Und somit bist du dann auch später ans Geisburgheim gelotst worden. Wie kann ich mir das damals vorstellen? Es gab ja kein Internet, kein E-Mail. Kriegst du dann einen Anruf auf Festnetztelefon? Mhm. Kriegst du Post? Komm doch mal in Köln vorbei. Oder sind die bei dir persönlich vorbeigekommen? Wie ist der FC auf dich zugekommen?
Es war viele Gerüchte, ja. Nicht nur von FC, aber von Spanien, von Italien. Weil das war nicht normal, von England zu wechseln in Ausland, ja. Und die neue Saison, wir haben irgendwie Vorbereitungsspiele gemacht im Ausland, kommen zurück nach Heathrow Airport in London. Und ein Mann, ein Arbeiter im Flughafen, kam zu mir und steckt ein Telefonnummer in meine Jacke und sagt, du musst diese Nummer anrufen. So, er war schnell weg, habe ich geguckt, er war ein Telefonnummer und das war von einem in Belgien. Und das war ein Vermittler. Und das war diesem Zeit, wenn der war kein Spielervermittler, kein Management, nichts da, ja. Und dann, wir haben telefoniert und er kam nach Nottingham und sagt, ja, SFC Köln, ich weiß nicht, warum er das gewusst, die haben Interesse an dich, aber es gibt andere Vereine auch und ich würde gerne das machen. Und dann, das war alles ganz neu. Ich habe mit Kevin King gesprochen und Kevin sagt, ja, es gibt solche Leute, aber bitte unterschreibe nicht, dass das total offen ist, wo er kann zu viele Vereine gehen und sagen, ich biete Tony Woodcock an. Ja? So, wir haben das gemacht, nur für SFC Köln und dann, das fängt langsam an. Ja? Und dann, das war mit Brian Clough, die wollte, dass ich unterschreibe ein neues Vertrag.
Die wollten dich nicht gehen lassen, ne?
Nein, das war klar, das war immer klar, ja. Und dann, die haben gesagt, was willst du, eine neue Vertragsverhandlung? Ich habe gesagt, und ich komme aus Nottingham eigentlich, ja. So, ich habe gesagt, ich möchte das für Fußball, ich möchte das für Commercial Activities und Werbung und alles anderes. Und die haben gesagt, oh, nee, das können wir nicht machen. So, es war ganz klar, ich gehe nach Köln. So, ich habe den Vertrag mit Köln unterschrieben und das war durch UEFA, durch meine Alte, das war die Höchstgrenze des, was das, 2,5 Millionen Deutschmark oder so, ja. Yeah.
Genau, 2,5 Millionen yeah. D-Mark, absoluter Rekordtransfer.
Ja, yeah, bei Nottingham, die konnte mich verkaufen in England für 2x zu viel. Ja, yeah, das war auch klar. So, ist kein großes Risiko für 1. FC Köln. Die sind super clever, ja. Yeah. Sie sagen, okay, wenn er überhaupt keinen Ball kicken kann, jemand kauft ihn zurück, wenn nicht für mehr Geld, dann auch für jedes Mal für das gleiche Summe. Weil es war billig, eigentlich. Das passiert immer noch heute. Wenn die Bundesliga nehmen diesem jungen Spieler aus England, ja, wenn die spielen ganz gut, zum Beispiel mit Sancho in Dortmund, der kostet 10 Millionen. Aber die haben ihn für 100 Millionen verkauft. Es gibt andere junge Spieler, die haben das nicht geschafft. Aber trotzdem, der Bundesliga-Verein hat das junge Spieler zurückverkauft nach England für das gleiche Geld und ein bisschen mehr. Ja. So finanziell, das ist kein großes Risiko. Aber jeder hat gesagt, oh mein Gott, wie viel Geld ist das und so weiter, ja.
Das hat damals große Wellen geschlagen. Aber wenn du sagst, du hattest Interessenten aus Italien, aus Spanien und eigentlich bist du ja in deinen besten Jahren gewesen als 22-Jähriger, gerade in England Meister geworden. Wieso ist es dann der 1. FC Köln geworden, zu dem du wolltest?
Kevin Keegan war in Hamburg und es war ziemlich bekannt, dass das war die beste Liga in Europa. Ja, die Bundesliga.
War das so? Nicht die Premier League hieß sie noch nicht, sondern...
Nein, es war nicht die Premier League denn und solche Sachen. Nein, es war viele große Spieler haben gespielt hier in der Bundesliga. Und ja, man denkt nicht nur an Geld, man denkt an, ja, du willst gehen, du willst zeigen, kannst du mithalten oder nicht, ja? So, das war auch kein Grund. Es war nicht das so große Summen, dass die sagen, du musst hier spielen oder da spielen, ja? So, das war ein Grund. Und Kevin Keegan war hier und wir haben viel über ihn gelesen und gesehen. Ich habe mit Kevin gesprochen und dann, wie ich habe gerade gesagt, wir kennen erst FC Köln ein bisschen, weil wir haben gegen die gespielt, wir haben gewusst, die haben die Double gewonnen. Aber überleg mal, heutigen Tag, ja, dass du hast eine Mannschaft, die hat den Double gewonnen und dann die kaufen einen Spieler ein, das kostet einen Rekordsumme, ja. Kannst du vorstellen, einen Trainingplatz und wie ist das in die Stadt und solche Sachen. Und wie du hast gerade gesagt, ja, ich war nur 22, ja. Wenn du machst einen Vergleich, das ist oft gemacht die letzte Zeit, Harry Kane. Harry ist 30 Jahre alt. Er ist ein gestandener Mann, der hat viel erlebt. Ich war 22 Jahre alt, ich kenne nur meinen Heimatverein. Und komme ich dann zu der großen Welt, in der Bundesliga, in der Ästhetiker, und kostet viel Geld. Ich gehe von einem Extrem bis die andere.
Absolut.
Ja, ja? Ja. So es ist, wie man verkraftet das. Und kann man nicht oder so, ja. So Harry als Beispiel, der ist 30 Jahre alt, der hat schon viel hinter sich. Das konnte vielleicht das besser machen. Ich weiß nicht, ja. Aber für mich, das war alles ganz neu. Es war neu für die Bundesliga. Du darfst nur zwei Ausländer haben in meiner Zeit. Der Roger Van Gogh war der, und die Okudera. Der Roger musste gehen, ja. Und es war Okudera und ich in bei SFC Köln. So, die Ausländer in der Bundesliga, ja, das Spotlight war immer drauf auf die Ausländer, weil die müssen genauso so gut wie die Deutsche, oder vielleicht ein bisschen besser. Und wenn du spielst nicht gut, dann du hast es richtig diese Rakete im Hintern gekriegt von den Journalisten, ja. Entweder du warst top, oder die haben dich fertig gemacht, ja. Aber das gehört dazu, ja. Hm?
Damals ist ein Hype um dich dann entstanden. Also es wurde sogar in der Tagesschau verkündet, dass du zum FC wechselst. Beim ersten Training kamen an einem Donnerstagvormittag 4000 Fans. Das nächste Heimspiel kam auf einmal doppelt so viele Zuschauer wie sonst. Hat das in dir auch eine gewisse Angst ausgelöst? Und wenn du gerade schon sagst, die Journalisten haben dir auch Feuer unterm Hintern gemacht?
Nein, ist keine Angst. Ist alles ganz neu, natürlich, ja. Wie du sagst, die erste Trainingseinheit, ja, ich habe gedacht, was machen die ganzen Leute hier? Weil ich war, überleg mal, eigentlich zweimal Champions League gewonnen, ja, so zwei Medaillen, weil ich habe die Nottingham Forest verlassen in die Halbfinale, glaube ich, ja, aber ich habe alles anderes mitgespielt, ja. So ich habe gedacht, ich komme aus Champions of Europe und okay, 4.000-5.000 Zuschauer, ich habe gefragt, was macht die ganzen Leute hier? War bei Nottingham, es war immer ziemlich privat, kleine Feld, irgendwo keiner guckt. Und so, die kommen für dich, die wollen das sehen. Und dann habe ich gesehen im Geisbockheim, da war immer jeden Tag viele Leute da beim Training und so. So, das war alles ganz neu, ja. Ich konnte nicht auf die Straße gehen in Köln. Ich gehe einfach durch die Stadt und auf einmal sind 400 Leute, die folgen mich, ja. Einen Tag gucke ich aus dem Fenster, ein paar hundert Leute stehen vor meiner Wohnung. Und dann kriege ich ein Anruf und ein Brief von der Post, sagen, wir haben so viele Briefe, ja, du musst die abholen, wir können nicht mehr liefern, ja. Solche Dinge, dass du musst, ja, du musst in deinen Kopf gehen, ja. Ja, wie schaffst du das und so? Und, aber die Realität ist, denn du musst nur auf dem Platz versuchen, alles zu geben, ja. Und ich glaube, dass die Fans, die haben das gesehen und auch wenn du nicht jeden Tag eine tolle Leistung bringen kannst, Rinus Michels hat mir gesagt, ja, zu uns alle bei SFC Köln, du musst fit sein. Zweitens, du musst halten zu meiner Taktik und du musst verstehen das, was ich haben will. Drittens, versuch dein einige Spiele im Griff zu kriegen. Und viertens, dann helf dein Kollegen, ja. Vier Dinge, ja. Und wir haben einen Kader von 16 Nationalspielen, überleg mal, hat die vier Dinge gefragt, das jeder machen kann. Ist egal, wie gut du bist als Fußballer. Jeder kann die vier Dinge machen. Und er hat immer gesagt, ja, das brauche ich. Und er sagt zu Klaus Allofs. Allofs hat gesagt, ja. Ist nicht gut, wenn du 99%, 100% und schießt drei Tore. Denn ich habe dich auf 60% für drei Wochen. Das will ich nicht. So ist für immer diesem. Und ich sage das heute. Das ist ganz gut zu folgen, ich denke. Also Fußballer und ein Fußballtrainer, Fußballmanager. Man fragt für Sachen, die jeder machen kann. Und dann ist denn nur über deine Fähigkeiten als Fußballer kannst du das besser machen. Ja?
Dass man konstant Leistung abruft.
Genau.
Ja, im Endeffekt. Ne?
Genau.
War denn dann, wenn du sagst, das war ja offensichtlich auch ein Kulturschock für dich, hier in eine neue Umgebung, in eine neue Kultur zu kommen, mit auf einmal auch Fans, die dich verfolgen. War das die größere Umstellung oder gab es sportlich eine große Umstellung auch für dich?
Ja, das war schwer, weil ich war gewohnt, zweimal in die Woche zu spielen. Englische Woche, habe ich dann früher gehört, die ganzen Jungs, englische Woche. Weil wir haben nur einmal in die Woche gespielt. Ja, ein freier Tag bei SFC Köln, wir spielen Samstag, Sonntagmorgen, vielleicht Sonntagnachmittag, Montagvormittag. Das ist dein freier Tag. Montagnachmittag trainierst du zweimal Dienstag, einmal Mittwoch. Donnerstag, manchmal einmal Freitag Spiel. So, in England habe ich zweimal in der Woche gespielt, kein Problem. Und besonders mit Brian Clough, hat immer gedacht an Erholung, ja? Ja, mach nicht so viel, weil du musst abgehen am Spieltag. So, für mein ganzes System, das war schwer, ja. Beim Training, ich musste, Gott sei Dank, ich habe nicht so weit vom Geisbockheim gelebt. Mittags, ich musste Mittagsschlaf sagen, mich vorbereiten für das Nachmittag-Einheit. Und ich muss sagen, der Hennes Weisweiler, er hat das gewusst. Und manchmal er sagt, jetzt gehst du rein zu mir. Und ich sage, Trainer, das geht nicht. Was sagen die anderen Jungs jetzt? Er sagt, interessiert mich nicht. Ich mag die Entscheidung hier. Du gehst jetzt rein. Und ich muss sagen, wo kein Spieler hat keinen Spaß gemacht, nichts gemacht, irgendwie gesagt, ja, yeah, was magst du denn? Du Weichei oder was? Du gehst jetzt früher rein. Nicht ein Ton, ja. Aber Weisweiler hat gewusst, ich brauche ein bisschen Zeit, ja. Ich kann zweimal in der Woche spielen, ohne Problem. Wo die deutsche Spieler war, die trainieren jede Woche, spielen nur einmal. Zweimal in die Woche war auch schwer für die, ja? Wenn das Europapokal oder was weiß ich. Wie ich habe gerade gesagt, englische Woche, ja. So, das war schwer am Anfang. Einfach so viel Training, ja. Ja, das in England, das haben wir nicht gemacht, ja. Wir haben nur öfter gespielt, ja.
Das erste Spiel, was du mitbekommen hast, da hast du selber noch nicht gespielt. Ich habe hier mal in unserem Archiv quasi geschaut, im Zeichen des Geißbocks, die Geschichte des ersten FC Köln. Mhm. Und hier ist ein großes Bild von dir zu sehen, wo du mit Hennes Weisweiler links und rechts Karl-Heinz Thielen anstößt. Karl-Heinz Thielen übrigens auch schon Gast hier in diesem Podcast gewesen. Liebe Grüße an der Stelle. Und da möchte ich einmal ganz kurz vorlesen, was da so über dich geschrieben wird. Okay. Doch nicht das kleine sportliche Hoch hielt die FC-Fans in Atem. Ein Neuzugang aus dem Mutterland des Fußballs sorgte für Gesprächsstoff. Nach wochenlangen Verhandlungen brachten Peter Weyand und Kalli Thielen am 19. November 1979 den bislang spektakulärsten und teuersten Transfer der Vereinsgeschichte unter Dach und Fach. Der englische Nationalstürmer Tony Woodcock wechselte für exakt 2.493.750 D-Mark Ablöse von Europapokalsieger Nottingham Forest zum 1. FC Köln. Im Paket war auch ein Freundschaftsspiel beider Clubs vereinbart. Bla bla bla, noch ein bisschen Zahlen und so weiter. Der Offensivspezialist war den Kölnern bereits bei den internationalen Begegnungen mit den Engländern aufgefallen. Schon damals hätte Weisweiler Woody gerne verpflichtet. Nun hatte es endlich geklappt. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich gerade angesprochen habe. Der erste Eindruck, den Toni von seinen neuen Mitspielern gewinnen durfte, war eher negativ. Von der Tribüne des Frankfurter Waldstadions aus sah der prominente Neuzugang seine zukünftigen Teamkollegen nach einer indiskutablen Leistung mit 0-3 gegen die Eintracht verlieren. Hast du da gedacht, oh Gott, kann ich nochmal weg hier?
Ich kann das erinnern. Und auch auf diesem Tisch zu sitzen mit Hennes und mit Karli, ja. Ich weiß, wie das gestern war, ja. Und ich sitze im Stadion und habe ich geguckt und ja, es war 3-0, aber ich habe dann geguckt und gesagt, ja, ich glaube, ich konnte auch hier spielen, ja. Ich habe gesehen, die können mit dem Ball umgehen und die können spielen, ja. Aber das war keine Enttäuschung, das war keine Angst, das war einfach, wie das ist, ja. Ich bin hier und dann, ich glaube, eine Woche später habe ich gespielt gegen Bochum.
Und 2-1 gewonnen, zwar noch nicht getroffen. Das hat dann tatsächlich ein bisschen gedauert. Vier Spieltage später hast du dann deinen ersten Treffer mit dem Geißbock auf der Brust erzielt beim 4-1 gegen Dortmund. Mal Hand aufs Herz, ist man da als Stürmer froh, wenn dann der erste Treffer gefallen ist?
Ja, klar, aber das war kein Druck, weil ich bin kein echter Torjäger. Ich lebe nicht nur von Torschießen.
Nicht wie Dieter Müller.
Nein. Schieße ich Tor gern, keine Frage, ja. Aber ich glaube, ich war ein Fußballspieler, dass ich habe andere Sachen, ich konnte in die Mannschaft bringen, ja. So, nein, habe ich nicht gedacht, ich muss unbedingt ein Tor schießen oder so, ja. Das, was ich erinnern kann, war nie das Gefühl, ja. Aber ich kann diesem Tor erinnern, es war ein schönes Tor, ein Kopfballtor, ja. Doppelpass mit Dieter Prestin, ich glaube, Libarski, rein, erster Pfosten, 1-0. Und dann 100.000 Fragen, ja, sind die Engländer besser im Kopfballspiel? Das war wahrscheinlich die einzige Ball, ich habe geköpft, ja, oder was weiß ich, ja, ja, so. Nein, ich war einfach, es ist ein Erlebnis, ja, du bist in eine neue Welt, ja, ein neuer Beruf, du bist eine neue Mannschaft, neue Teamkollege. Aber was war schön, und viele Leute haben das kommentiert, ja, dass die ganze Mannschaft zelebriert, ja, wir waren alle zusammen, ja, mit das, ja, die waren alle ganz, ganz, ganz froh, ja, und dann, das hat gut gelaufen bis zum Winterbreak, ja, und so, ja.
ihr hattet ja echt gute Stürmer. Wir haben sie alle schon angesprochen. Müller, Alofs, dich. Hat es da nicht zu Konkurrenz und irgendwie Unmut geführt, sondern es wirkt ja fast, als ob ihr echt befreundet wart. Dieter Müller ist ja sogar später noch dein Trauzeuge. Nee, du warst sein Trauzeuge.
Ja, genau. Das war für Dieter. Ja, wie ich habe gerade gesagt, Dieter war Torschützenkönig und dann hat er nicht so gute Saison gehabt und dann hat gehofft, dass wenn ich komme, dann ein bisschen Last von seinen Schultern, dass alles gut funktioniert, er fängt an Tor zu schießen. Aber etwas später, denn wir haben Klaus Allofs, Klaus Fischer, Pierre Lebowski und ich. Und wir haben manchmal vier Stürme gespielt. Und wenn das läuft, das war unglaublich, ja, mit solchen Qualitäten. Aber wenn wir mussten in die Abwehr spielen, dann ein bisschen unter Druck, dann das war nicht so einfach, ja. Bestimmt für Rines. So, der war ein Tag, dass der Michels hat gesagt, okay, wir spielen, wir fangen an mit Lebowski und Woodcock. Ich denke, Gott, du hast auf der Bank Klaus Fischer und Klaus Allofs. Beide Klaus, die haben immer gesagt, der war mehr Aktion von der Presse und von alle, auf der Bank zu gucken, als wenn das Spiel fängt an. Ja, wer sitzt auf der Bank diesen Tag? Und wir haben gewusst, dass wenn du nicht auf dem Ball bist, in den ersten 20 Minuten, du bist aus. Du hast Leute wie Fischer und Allofs, die sitzen auf der Bank. Ja, du musst abgehen von der ersten Sekunde. Ja, und du musst alles geben. Ja, sonst du hast solche Qualität in deinen Nacken, ja. Und sag, wir waren alle befreundet, wir passen alle ganz gut zusammen. Das war kein, ja, was haben wir, kein Neid, kein Nix, ja. Wir haben einfach gedacht, oh, diesen Rinus Michels, das ist ein harter Hund, ja. Ja, und wir haben einfach Fußball gespielt und versucht, das Beste zu machen, ja. Aber ja, wir waren einige Top-Spieler da, ja.
Du hast gerade schon perfekt angesprochen, dass dieser Kopfballtreffer sehr relevant war, denn der wurde auch direkt zum Tor des Monats gewählt in der Sportschau und da warst du dann eingeladen und hast das erste Interview auf deutschem Boden geführt. Lass uns da einmal gemeinsam gerne reinhören, denn auch das hast du schon erwähnt. Du wurdest natürlich auf deine Kopfballstärke angesprochen.
Oh Gott.
This was the first goal in your game.
Yep.
And I think you're very happy.
Yeah, very happy. It's my first Bundesliga goal.
Yeah.
I could do with a few more at the moment, but I'm very happy with it, yes.
Yeah. You scored a goal with your head. Many English players are still far away from the German Bundesliga player in making goals with head ball. What is the main reason for that? I think the jumping abilities in England are not better than the jumping abilities from German players. Das reine Sprungvermögen der deutschen Spieler kann nicht schlechter sein als das Sprungvermögen der Engländer. What is the reason?
I don't think there is any reason. At the moment, I can only compare Germany with England. I think it's the only ball I've headed in Germany, and that was the goal. I think in England there is more packed defenses, so therefore there are more high balls coming into the penalty area.
Wie sind deine Erinnerungen an das Interview?
Danke für das, ja. Die Jungs, die haben alle gesagt, Anthony, dein Deutsch war besser als sein Englisch, ja? Hast du besser Deutsch gesprochen, ja? Ja, es war schwer zu verstehen, ja? Was soll ich dazu sagen, ja? Das war immer etwas, das war immer eine Frage, das war jeden Tag etwas, das war Sportshow, das war dies, das war alles anders, ja? Und wenn du nicht richtig Deutsch sprechen kannst, das ist nicht so einfach, ja? Dein Charakter oder deine Einstellung oder etwas drüber zu bringen. Wie ich habe gerade gesagt, ich war ein kleiner Junge, ja. Ja, ich bin gewachsen in meiner Heimatmannschaft, ja. Kenne ich nicht viel von der ganz großen Welt. Und jetzt bin ich jetzt in diesem Spotlight, wo jeder will etwas wissen, jeder will jede Worte, was ich sage, ja. Egal was war, ja. Ich war in die Zeitung jeden Tag, ja. So, ich war ein kleiner Junge, ja. Ich habe bei Dieter Müller seinen Geburtstag, ich habe eine Rede gehalten, ja. Der Rudi Voller hat gesagt, wenn er war ein kleiner Junge, 11 Jahre alt, sein Vater hat ihm Dieter Müller gezeigt. Und er sagt, das ist ein Mittelstürmer. Der Rudi sagt das. Ich stehe auf und ich sage, der große Rudi Voller hat gerade gesagt, über Dieter Müller, wenn er ein kleiner Junge war. Ich war auch kein kleiner Junge mit 22 Jahre alt, wenn ich nach Köln kam. Der Dieter Müller hat mich gezeigt, wie man Kölsch trinken kann, wie ein Mann ein schönes Glas Rotwein trinken kann, gutes Essen. Und dann habe ich gesagt, und auch, ja, die haben immer gesagt, welche Klamotten man muss tragen. Und ich habe gesagt, letzte Woche, bitte kein Kommentar, was ich heute Abend anhaben, ja. So, ich war ein kleiner Junge, ja. das kommt in diesem ganz großen Fußball in Welt. So ist es ganz klar, wenn du guckst nach, ja, das ist keine Erfahrung, da war nichts da, ja. Ja, ich komme hier und ich spiele Fußball. Ich kann erinnern, die haben immer gesagt, ja, was hast du für Probleme hier? Ich sage, eigentlich nicht. Ja, okay, die deutsche Sprache, das ist schwer. Man versteht nichts. Man muss auf andere Leute verlassen, was die sagen. Und ich habe gesagt, die einzige Problem, ich habe, ist, dass der Herbert Neumann, er steckt den Ball zwischen meine Beine jeden Tag. Er lag sich kaputt. Er muss jetzt aufpassen. Ja, solche Dinge, ja. Und einmal habe ich gesagt, ja, wie ist das Leben in Köln? Fährst du? Ich sage, ja, ich fahre, aber manchmal mache ich ein oder andere Fehler. Und dann habe ich ein Problem mit der Polizei, weil ich habe links gefahren und ich musste rechts fahren.
Ach so, na klar.
Ja. Nächste Schlagzeile, Woodcock Probleme mit der Polizei. Ist egal, was ich habe gesagt, es war ein Schlagzeile, ja. Und das war ein bisschen komisch und ich wollte das nicht, weil wegen meiner Mannschaftskollegen, ja. Ich wollte nicht, dass alles kommt auf mich, ja. Und es war nur so, weil ich habe viel Geld gekostet und ich war ein Engländer. Ich war etwas anderes. Aber die haben das alles verstanden, muss ich sagen. Ich habe immer noch heute, ja, mit den Leuten von der SFC Köln, ist das Karl-Heinz Thielen, Dieter Müller, Hart Knopke, Herbert Neumann, Herbert Zimmermann, die alle, die hier in Köln sind, ein sehr gutes Verhältnis.
Du warst ein richtiger Popstar, höre ich da so raus. Wie ich hörte, habt ihr auch teilweise gefeiert wie Popstars, also so wie Brian Clough euch gesagt habt, hey, wir brauchen kein Training, trinkt mal lieber ein schönes Bierchen, war Hennes Weisweiler wohl auch kein Kind von Traurigkeit und hat dir das Trinken in Deutschland beigebracht.
Ja, yeah, der Hennes war auch ganz gut dabei, ja, das ist keine Frage, ja. Ja, yeah, mein erstes Erlebnis mit Hennes, mit ein paar Bierchen, war kurz vor dem Karneval, weil ich glaube, ich komme im November, so wir reden noch 2-3 Monate, ja, Januar, Februar oder so. Und Geisbock heim, die waren alle verkleidet beim Training. Und dann ich war in dem Büro mit Bernd Kuhlmann, der Kapitän Hannes Löhr und Hannes Weisweiler, ja. Und dann die haben alles erklärt, wie die trag bitte keine Krawatte, weil es wird abgeschnitten, da, da, da und so. Und dann die haben gesagt, ja, wir gehen heute Abend zu Hennes in Düsseldorf bei Abendessen. Bernd Kuhlmann, Hannes Löhr, ich und natürlich Hennes Weisweiler und seine Frau. Wir sind in Düsseldorf. Wir haben angefangen mit ein paar Kölsch. Kölsch, dann kommt das Weißwein. Dann kommt Rotwein. Dann kommt ein paar Schnaps. Und dann geht er zurück zum Kölsch, ja. Ich war kaputt. Ja, wir reden über das heute, ja. Immer noch, ja. Ja, ich war, wie ich habe gesagt, ich war ein junger Mann. Ja, wir haben ein Bier oder zwei Bier, was immer ganz gut, ja, das ist klar. Aber das war ziemlich viel heftig, ja. Wir reden immer noch über das heute, ja, wenn die Name Hennes Weisweiler taugt auch, ja.
Wie war Karneval für dich? Hast du das genossen?
Ja.
Wenn wir von Kulturschock sprechen, musst du ja auch gedacht haben, was ist hier denn los?
Ich war letztes Karneval hier. Ich tauche immer auf bei FC Karnevalssitzung. Ja, Dieter Müller hat mich zu meinem ersten Karneval mitgenommen. Und wir waren in einem Bar in Köln, heißt Picos. Ich weiß nicht, weil ganz ein viele Leute, die kennen das. Und ja, der Dieter taucht auf mit seinem Freund Manny. Der Manny war alles in weiß. Der fährt ein weißer Porsche. Wir steigen in sein Porsche, wir fahren. Er fährt auch, ja, im Karneval. Das ist nicht eine gute Idee, ja. Und wir waren in diesem Kneipe, Picos. Ich weiß nicht, geht das immer noch in Köln?
Sagt mir ehrlich gesagt nichts.
Ja, Picos, ja, das war bekannt für viele Jahre, ja. Und wir haben eine sehr schöne Zeit da. Und ist klar, dass viele Leute kennt, ist FC Köln-Spieler. Und wir haben mitgemischt und schöne Zeit gehabt. Und dann kommt eine riesen Diskussion auf dem Radio. Der Bernd Kuhlmann hat gesagt, ja, ich fahre mit meiner Frau und die haben alle diskutiert über die Überheblichkeit von Spielern von der FC Köln. Und ja, das stimmt nicht. Die sind keine, der das arrogant sind oder überheblich sind oder was weiß ich. Und jeder hat angerufen und gesagt, nein, wir finden das nicht. Vielleicht einige sagen, ja, die sind arrogant oder so. Ist fine. Und dann die rufen und sagen, nein, die sind alle ganz lieb. Wir waren in Picos mit Dieter Müller und Tony Woodcock. Die sind ganz normal. Wir haben Kölsch getrunken für 5-6 Stunden und wir haben getanzt. Der Ben Kuhlmann sagt, ich muss das Radio ausmachen. Ja? So ja, yeah, das war mein erster Karneval. Und ich feiere ganz gern Karneval in Köln, ja.
Die Frage stelle ich immer mal wieder, aber es ist auch immer wieder schön zu hören. Wann gab es bei euch die größte Kabinenparty? Kannst du dich da an ein Spiel erinnern, wo ihr danach eine richtig schöne Zeit in der Kabine hattet?
Nein, eigentlich nicht. Ja, das war immer. Ich bin heute am Geisbergheim hier, ja. Und wir haben gerade gesprochen, dass früher, wir waren immer im Hotel, dann am Geisbergheim, wir haben uns immer Vorbereitung gemacht, wieder in den Mannschaftsbus und zum Stadion gefahren, warm gemacht, gespielt, gewonnen, die meisten, zurück in die Kabine, Trainingsanzug wieder an, zurück zum Geisbergheim und dann geduscht in die Badewanne und dann gegessen und ein paar Bier getrunken im Geisbergheim. Und wir haben immer gemischt, ich war immer gemischt mit den Fans. Ja, die haben schon gesagt, okay, nicht weiter als hier, aber die Jungs, ja, die haben gewusst, wie wichtig die Fans sind, ja. Und die waren immer diesem Zusammenhalt. So im Geisbergheim, das war nach dem Spiel, Heimspiel, brechen voll. Weil die haben gewusst, die Spieler sind da. Und die Spieler, die trinken ein paar Kölsch und die quatschen mit den Fans und die unterschreiben ein paar Autogramme und so weiter, ja. Wir haben oft gefeiert. Ich kann nicht erinnern, dass das war total verrückt oder so, ja. Weil wir haben einige Charakter gehabt, wenn du guckst die Mannschaft an, ja. Ich habe gesagt, das im 16. Nationalspiel im Kader. Ja, vom Schumacher zu Kuhlmann, zu Knopke, zu Zimmermann, Lewarski, René Botteron, der Schweizer, ja. Wer sonst gibt es? Der Bernd Schuster.
Das sind für mich nur Legenden, die du hier aufzählst.
Thomas Alofs, Klaus Alofs. Ja, Klaus Fischer. Kannst du vorstellen, wie das war im Geisbergheim hier mit solchen Namen, ja? Ja? Wir sagen jedes Mal, wenn wir kommen zusammen und wir gucken das Stadion an von heute, ja, weil Mungesdorf war ziemlich groß, ja.
Mit der Tatanbahn drumherum, ja. Ne? Die Betonschüssel, hat man ja liebevoll gesagt.
Und die Erwartung war immer, dass erste FC Köln gewinnt. Und wenn du nicht in Führung, ja, nach 20 Minuten, du wirst ausgepfiffen. Kannst du vorstellen, in unserer Zeit mit unserer Mannschaft und unseren Jungs, wenn wir spielen jetzt in dem Rhein-Energiestadion, wie die Stimmung ist da? Boah, wir wurden abgegangen da, ja? Ja? Weil die Unterstützung von den Fans, ja, ist wirklich einmalig. Das ist, warum ich bin hier mit meinen englischen Freunden, das zu zeigen, wie das ist. Wir sagen immer wieder, kannst du vorstellen, wenn unsere Mannschaft läuft auf dem Platz, wie das ist? Ja, weil früher das war, ja, läuft nicht, ausgepfiffen. Noch etwas mit Auspfeifen. Ja, junge Bernd Schuster, ja, der war ein toller Spieler, ja. Der sitzt neben mich in der Kabine. Nicht viel gesagt, aber auf dem Platz, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihm, wie wir haben Fußball gespielt. Und als junger Spieler, ja, ist 20, 30 Meter vom Tor, er schießt, es geht vorbei. Sofort ausgepfiffen. Ja? Sofort ausgepfiffen. 5 Minuten später, was macht er? Geht vorbei, schießt wieder vorbei, ausgepfiffen. Ja? Ein bisschen später geht vorbei, schießt Tor. Ja? Aber was wirklich wichtig ist, dass die zweimal ausgepfiffen, nur auf Tor zu schießen, stört ihm überhaupt nichts. Ja, der hat einfach weiter gespielt. Zeichen für ein großes Spiel, ja. Ja, dass er schießt nochmal, ja. Und dann er schießt nochmal, bis das reingeht, ja. Ist nicht, weil ich denke, dass einige Spieler, oh, das ist ziemlich 20, 30 Meter, die haben mich gerade ausgepfiffen, was mag ich jetzt? Ups, spiele ich ein einfaches Ball, ja. Das beeindruckt mich, solche Dinge wie so, ja. Und das war Schuster, aber du kannst das mit vielen Leuten, was wir haben gehabt, der, ja. I mean, der Dribbelkönig Lebowski. Meine Güte, ja, ja, der war, ja, du musst aufpassen, wenn er läuft zu dir.
Ich könnte den ganzen Tag mit dir die einzelnen Spieler durchgehen, ja. und erfahren, was das für Spieler waren. Ist ja auch leider vor meiner Zeit gewesen. Diese Unterstützung ist dafür umso größer. Da haben wir auch gerade für diese Rückrunde, wo wir alle zusammenstehen, das Motto immer da ins Leben gerufen. Immer da, egal was auch passiert. Und auch du bist ja offensichtlich immer da. Du bist damals da gewesen. Du bist nach 4 Jahren in Arsenal London auch nochmal zurückgekommen, hast dich dafür entschieden, zum FC zurückzukommen. Auch jetzt bist du regelmäßig hier, besuchst die Spiele im Stadion. Für mich bist auch du jemand, der für den FC immer da ist. Wenn ich dir jetzt diese zwei Worte zuwerfe, immer da, was wäre deine Interpretation? Was ist für dich immer da zu Sinn?
Ja, das ist ein Teil von deinem Leben, ja. Entweder du hast diesem Connection oder nicht. Ja, ich gehe im Stadion, wenn die fangen an zu singen, und was weiß ich, viele Leute sagen, hi Tony, bla bla bla, und so, es ist immer ganz schön, aber wenn du siehst, dass die Unterstützung von den Fans und alles, ja, das ist ja emotional, ja, was das ist.
Ich habe gerade gesagt, du bist damals 4 Jahre in Arsenal gewesen, hast da im Prinzip das umgesetzt, was du von Dieter Müller gelernt hast, viele Tore geschossen, wirklich tolle Torquote mit 68 Toren in 169 Spielen. Und dann hast du dich aber nochmal für den Schritt zurück zum FC entschieden. Danach auch deine Karriere ausklingen lassen hier in Köln. Du bist dann nochmal zu Fortuna Köln gegangen, hast dann da auch nochmal das Traineramt bekleidet, bist dann beim SC Brück gewesen, im Prinzip der Vorgänger der heutigen Viktoria Köln. Also du bist hier in Köln geblieben, du hast dich dafür entschieden, hier zu bleiben. Was hat dich denn dann so an Köln gehalten?
Ich habe lange Zeit hier gewohnt und gelebt und ich habe 2 Töchter hier, ja. Ich habe 4 Kinder. 2 waren in England, 2 hier in Köln, Melissa und Alexa. Und das war ein großer Punkt, hier zu bleiben eigentlich, ja. Und dann von 1. FC Köln, ich hatte die Chance, in England zu spielen oder in der Bundesliga zu spielen. Aber dann wollte ich in Köln bleiben. Sag ja, was, ja, vielleicht, ich war schon ein bisschen müde in meinem Kopf mit alles, ja. Was soll ich mit dann wieder weg so und so, ja, und die Kinder mussten in die Schule und all die ganze Sache. Und dann, ich habe mit Herr Löhring gesprochen, bei Fortuna Köln, er sagt, Tony, komm, wir machen Geschäfte zusammen, wir können mit dem Fußball machen, aber wir haben viele andere Sachen vor uns. So, wir haben ein paar Geschäfte gemacht und das war ein richtiges Fußballcharakter. Ja, und das gefällt mir, ja, diesem Leute im Fußball, die lieben Fußball, die wollen erfolgreich Geschäftsmann, der war ein Charakter, du konntest ihm einfach die Hand geben und das war alles, besser als jeder Vertrag, nur die Hand zu geben. Und da war ein paar Geschichten von ihm, ja, die weiß, er war genannt Scheng, ja.
Und Scheng ja, Löhring, man kennt ihn hier in Köln, ja, auf jeden Fall.
Und dann, der hat mich alles erzählt, ja, früher, ja. Und wir waren sehr eng und wenn einer kommt, und wollte einen Vertrag unterschreiben und sagen, ist okay, was willst du haben? Und er sagt, okay, ich möchte, weiß ich, 5.000 Euro im Monat. Und der Herr Löhring hat gesagt, das ist ein bisschen viel, ja? Und er sagt, ja, ich sag, well, ich sag, okay, weißt du, was wir machen, ja? Wir gehen unten in die Halle, weil da war ein Spiel, ja, Tennishalle unter seinem Büro. Und wir spielen Fußballtennis. Wenn ich gewinne, du kriegst 4.000 im Monat. Wenn du gewinnst, kannst du 5 kriegen.
So habt ihr damals deinen Vertrag?
Nicht mich. Okay. Das war ein anderer Spieler. Ich war ein bisschen schlauer als die anderen. Das war nicht gemacht. Ja. Aber was er macht dann, der holt ein sehr schönes Cognac und Whisky aus und sagt, komm, wir nehmen einen kleinen Schluck, bevor wir untergehen. Ja. Und er hat immer gegeben das, und der hat das nicht getrunken. Ja. Und dann gibt das Spiel noch eine. So, bevor die unten in die Tennishalle gehen, die haben 4 oder 5 Cognac oder Whisky getrunken. Das war schön und problematisch für die Spieler. Und Herr Löhring, er konnte sehr gut Fußballtennis spielen. Er hat jedes Mal gewonnen. Aber dann, wenn die kommen hoch und die wissen dann, okay, ja, ich habe gerade 4, 5 Whisky oder Cognac getrunken, er hat mich gerade weggeputzt, jetzt verdiene ich nur 4.000 im Monat, sage ich. Und der Herr Löhring hat immer gesagt, gut gespielt, weißt du was, ich bezahle, was du haben wolltest. Denn er hat das Spiel, ja? Der Charakter, der hat ein bisschen Spaß gehabt, der hat ihm bezahlt, was er haben wollte, aber gezeigt, dass, ja, hat das Spiel gewonnen, aber trotzdem, er wird das Geld geben, ja?
Hast du dir davon was abgeschaut? Als, weiß ich nicht, Trainer, als heute Geschäftsmann, vielleicht als Mensch?
Als Mensch, du musst ehrlich bleiben, ja? Ehrlich und fair bleiben. Ganz einfach, ja? Brian Clough hat immer gesagt, ja? Im Leben, ja? Auch im Fußball. Was schwer ist, ist einfach Fußball zu spielen. Spiel einfach. Du nutzt nur deine fußballische Fähigkeiten, wenn du unbedingt musst. Sonst spielst du einfach. Das ist ganz schwer. Ja, und spiel schnell, spiel einfach. Und ich denke, im Geschäftsleben, du musst, hoffentlich, das bleibt einfach. So, wenn jemand kommt und du verstehst nichts, Tu die Hände hoch, sag, entschuldigen bitte, ich verstehe das. Erklär das nochmal, dass ich verstehe 100%. Lass das einfach kommen. Und ich sage, ja, ehrlich und sei ganz fair. Gibt keinen anderen Weg, denke ich mir.
Toni, wir haben hier im Podcast eine Regel, der bleiben wir ehrlich treu in Folge 15. Der letzte Gast hinterlegt eine Frage für den aktuellen Gast.
Okay.
Letzte Folge war Lukas Berg zu Gast, okay, der hier im Prinzip Leiter des Nachwuchsleistungszentrums ist. Und der hat dir eine Frage hinterlegt, da hören wir mal gemeinsam rein.
Ja, hallo Toni, hier ist Lukas Berg und ich bin beim FC verantwortlich für den Nachwuchsfußball. Und ich habe mir sagen lassen, dass du erst relativ spät mit 12 Jahren überhaupt das Fußballspielen angefangen hast und dann sehr schnell, vergleichsweise schnell zum Profifußballer geworden ist. Ja, und mich würde natürlich interessieren, ob du den ein oder anderen Tipp für unsere Kicker im NLZ und vielleicht auch für ihre Eltern und für ihre Berater hast, worauf es aus deiner Sicht wirklich ankommt, um vom Nachwuchsfußballer zum Profifußballer zu werden und was man vielleicht auch vermeiden sollte, warum es dann nicht funktionieren kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in unserem Podcast und hoffentlich bis bald. Liebe Grüße.
Hast du einen guten Tipp für Eltern und Berater? Worauf kommt es an? Worauf kommt es vielleicht nicht an?
Oh, zuerst, du brauchst einen ganzen Podcast, das zu antworten, ja? Ist ganz klar, kannst du nicht schnell antworten, ja? Aber wenn man muss versuchen, das ein paar Punkte zu geben, ja? Denn ein junger Spieler, er muss Spaß haben an das Spiel. Das ist ganz klar, ja. Muss Spaß haben. Und nicht so viel Druck in ein, ja, wenn die zu jung sind, ja. Oder was weiß ich. Ich weiß, es ist heutigen Tag für mich. Es ist unglaublich, ja. Wenn ich in England bin, Leute kommen, sagen, oh, Toni, können wir ein Foto haben mit dir? Mein Sohn, er macht Probetraining mit Leicester City. Ich gucke ihm, ich sage, wie alt ist er? Er ist 7. Er war letzte Woche bei Derby County. Und ich denke, was ist das nicht so früh? Mit diesem ganzen Ding. Ich sehe auch in dem, ist das Chelsea, Arsenal, dass die jungen Spieler, die kriegen die ganzen Klamotten und die kriegen die Taschen und die sind irgendwie wie ein junges Profi, ja? Und ein junges, und ich bin nicht sicher, ist das gut oder nicht, ja? Vielleicht bin ich alte Schule, ja? Aber ich denke, dass diesen Spaß musst du behalten, ja? Und wenn du Fußball spielen kannst, ja, und du bist gut, das wird rauskommen, irgendwann. Du brauchst keine, das sagt, du musst so trainieren, du musst das machen, ja. Entweder du hast diesen Talent oder nicht, ja. Und schwer für mich, weil ich bin nicht jeden Tag auf dem Spielfeld oder auf dem Trainingplatz, aber ja, mit Vermittler, mit Management, mit alles anders über junge Spieler, ich weiß, wie schwer das ist. Es muss schwer für die Eltern sein, dass wenn du hast einen Spieler, ist das ein junges Mädchen oder ein junger heutigen Tag, dass auf einmal die fangen an zu gucken und sagen, oh, wir können das machen, wir können das machen. Ja, das ist schwer. Und das finde ich nicht so gut für das junges Talent. Hauptsache Spaß an das Spiel. Ja, und nicht vergessen, es gibt andere Dinge im Leben. Ja, weil wir wissen schon, wie schwer das ist, von diesem Academy oder Jugend als Profigeschäft zu kommen. Es kann sein, du hast eine Verletzung, du hast eine Krankheit. Es gibt 100.000 andere Dinge, das passieren kann. Behalt deinen Spaß, ja, halt deinen Charakter, guck mal, was du gut kannst und dann versuchen, was du nicht so gut kannst, das zu verbessern. Aber diesen Spaß an dem Spiel, das für mich muss das Wichtige sein für ein junges Spieler. Ja? Und ich habe nur ein paar Gedanken, dass die sind alle wie junge Profis heute. Alles, was passiert, ja. Ja, und bei Junge, ja, das, ja, die sind schön am Planen, ja, dass er spielt Bundesliga oder Premier League oder so, ja. Lass ihm jetzt Spaß an dem Fußball haben, ja.
Spaß am Fußball haben, ich glaube, dafür stehst du zumindest, so wie ich dich kennengelernt habe und auch so, wie man über dich erzählt und schreibt. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, du hattest auch genau diesen Spaß hier im Podcast. Bevor wir ganz zum Ende kommen, habe ich noch eine letzte Rubrik für dich.
90 plus 3, die Nachspielzeit.
Time for the Overtime. Da geht es natürlich nicht um nochmal 3 Minuten, sondern um 3 Fragen zum Abschluss, die jeder deiner Vorgänger auch schon beantworten durfte. Die erste ist relativ simpel. gerade jetzt interessiert mich das, weil deine englischen Jungs ja noch draußen warten. Was machst du, was macht ihr heute noch so?
Heute Abend, ich habe meine 6 Jungs von England hier. Die sind jetzt schon am Trinken. Wir gehen für Essen und die würden das einfach weitermachen, ja. Als Vorbereitung für morgen das Spiel ist FC Köln, ja.
Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Oh, gute Frage. Was will ich erreichen, ja? Ich habe ein gutes Leben gehabt. Ich habe ein gutes Leben jetzt. Man kann immer mehr haben wollen, aber ich denke, ich sage es meine Kinder auch, man muss manchmal ein bisschen tiefer gucken und gucken, wie das sein konnte, ja? Und du musst diese Zufriedenheit haben, wenn alles läuft einigermaßen ganz gut, und besonders mit deiner Gesundheit und besonders mit deinem Familienmitglied, dass alles läuft. Ja, okay, ist klar, manchmal gibt es einige Ärger oder was weiß ich, aber das im Prinzip läuft ganz glatt und jede glücklich sind. Ja, aber man denkt immer, du hast eine Sportler-Mentalität, dass man sucht immer ein bisschen mehr oder will ein bisschen mehr. Ich kann nicht ganz genau sagen, das ist das Ziel. Ich denke, das Ziel wäre, wenn ich konnte mehr Geld machen, denn ich werde gucken, dass ich etwas, wie ich habe gerade gesagt, etwas Gutes machen kann. Weil es gibt viele Sachen in der Welt, dass du guckst das an und sagst, das ist nicht schön, das ist nicht gut, wie einige Leute leben. Ja, wir haben eine Welt, dass ich denke, dass wenn Geld keine Frage wäre, ja, vieles zu machen, das wird andere Leute helfen oder andere Situationen helfen. So, wenn das klar ist, oder wenn du hast das verstanden, das werde ich machen.
Okay, also wie kann man das jetzt zusammenfassen? Was willst du noch erreichen? Love, Peace and Happiness.
Well said.
Die abschließende Frage, Toni. Was ist für dich der erste FC Köln?
Der erste FC Köln, das ist ein Teil von meinem Leben. Das ist ein Teil von vielen anderen Leuten Leben, ja. Das ist eine Leidenschaft. Das ist etwas, das bringt Leute zusammen. Das ist etwas, das bringt eine Emotion out, ja. Das ist etwas, das du hast richtig Spaß an. Das ist etwas, das, ja, tut dich weh manchmal, ja. Es gibt eine Liste von Sachen, das geht um 1. FC Köln, ja. Und wenn du das nicht hast, ja, dein Leben wird etwas vermissen aus deinem Leben, denke ich mir. So, das ist ein Teil, nicht nur von meinem Leben, aber ich denke von viele Leute, nicht nur in Köln, aber durch die ganze Welt.
Toni Woodcock, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
Danke.
Maret Jod.
Maret Jod.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.